Hallo und herzlich willkommen. Fokus KI, Episode Nummer 8. Heute sprechen wir ein bisschen über Berufe, Jobs, die von KI betroffen sind, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Das mache ich nicht alleine, dazu habe ich heute wieder einen Gast. Und wer in der Episode 5 und 6 gut zugehört hat, der wird ihn auch schon kennen. Bei mir ist wieder Ronny Siegel. Ronny Siegel ist Unternehmer, Inhaber, Geschäftsführer seiner Agentur, die Conversion Junkies 2.0 GmbH. Und ich freue mich, dass er wieder mit dabei ist und wir uns heute noch mal ein bisschen allgemeiner über das Thema KI sprechen. Hallo Ronny.
Ja, grüß dich Stefan. Freut mich, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, wir freuen uns, dass du dabei bist. Geht's dir gut?
Ja, alles bestens, genau. Bin total bisschen aufgeregt. Neues Mikrofon steht genau vor meiner Nase und ich hoffe, die Aufnahme wird ein bisschen besser sein als beim letzten Mal.
Ach, du bist zu selbstkritisch, ne? Haben eben schon im Vorgespräch gesagt, Ronny ist echt ein Junkie, also für viele verschiedene Themen. Ronny ist voll der Japanisch-Fan und lernt Japanisch und ist in Japan, ist Fan dieser Kultur. Komm, erzähl doch mal ganz kurz was. Erzähl mal, warum bist du so Japan-Fan?
Das hat viel mit der Philosophie von denen zu tun. Also das ist das, was mir wirklich bewusst geworden ist, als ich das erste Mal in Japan war. Das ist auch schon wieder 10 Jahre her. Aber was eigentlich der Auslöser war dafür, war eine ganz, ganz alte Serie. Und das, wenn ich die jetzt sage, dann wisst ihr auch ungefähr, wie alt ich bin. Das war die Serie Shogun damals mit Richard Chamberlain. Und dort wurde mir das erste Mal bewusst, weil es gab so eine Aussage in dieser Serie. Also die sind ja dort gelandet in Japan und dann haben die gesagt, ja, hier leben ja nur, also die haben die Japaner alle als Affen bezeichnet. Ja. Und irgendwann hat sich dieses Mindset umgekehrt und die haben sich die Frage gestellt, vielleicht sind wir ja die Affen. Und die sind gar nicht die Affen, weil die aber immer mehr und mehr festgestellt haben, was das für eine Hochkultur ist, auf die hier gestoßen sind. Und als ich das erste Mal in Japan war, hat mich eins richtig stark begeistert und das ist diese Servicekultur. Also dieser Service, dieser gelebte Service, das kennt man hier nicht. Und mir ist das im letzten Jahr bewusst geworden. Da bin ich mit meinen Töchtern drüben gewesen nochmal. Und nachdem wir zurückkamen, hat meine eine Tochter zu mir gesagt, du Papa, jetzt verstehe ich erstmal, was du mit dieser Servicekultur überhaupt meinst. Weil vorher habe ich das immer nur erzählt und die hat das nicht verstanden, was ich damit meine, weil die immer gesagt hat, aber guck mal, hier in dem Kaffee wird doch geiler Service gemacht. Ich sage, vergiss es, kein geiler Service. Ja, aber hier, guck mal, die machen doch guten Service. Ich sage, vergiss es, kein guter Service. Und dann kam die, dann sind wir drüben gewesen, kommt zurück und sagt, jetzt hab's verstanden.
Ja, das ist immer so. Man muss die andere Kultur einmal selber erlebt haben. Ne? Also ich hatte auch so ein Schlüsselerlebnis, was das Thema Gastfreundschaft angeht. Mich hat es immer so ein bisschen gewundert, warum die Deutschen als so wenig gastfreundlich empfunden werden. Ich sage, die sind doch alle ganz nett eigentlich so irgendwie, die Deutschen. Ne? Und dann war ich in Afrika unterwegs, Nordafrika, und wo mich völlig fremde Menschen, die meine Sprache nicht sprechen, ich deren Sprache nicht an der Hand nehmen, bettelarm, aber sich in ihre Lehmhütte irgendwie reinziehen und mit mir ihr Frühstück teilen irgendwie. Ne? Und dann wurde mir klar, okay, jetzt weiß ich auch, was mit Gastfreundschaft eigentlich gemeint ist. Hast du ein Beispiel für dieses Service-Thema?
Ja, also das ist definitiv, ich habe mehrere Beispiele, aber das, was auf meiner ersten Reise dazu geführt hat, und da, du hast dann noch den Online-Marketing-Podcast. So, und der passt eigentlich sehr, sehr gut dazu. Also ich bin eigentlich ja ein extremer Offline-Einkaufsmuffel. Ich kaufe nahezu alles online. Und wenn es das geben würde, würde ich mir sogar wünschen, dass meine Lebensmittel automatisiert aufgrund meines Kaufverhaltens automatisch zu mir geliefert werden. Das gibt's leider in der Form noch nicht.
Noch nicht.
Na, wir sind ja im KI-Podcast. Ich habe ganz große Hoffnung, dass das bald passieren wird. So, jedenfalls, als ich vor 10 Jahren das erste Mal dort war, bin ich halt so durch die Straßen von Tokio geschlendert, habe mir das alles ein bisschen angeschaut, bin natürlich auch in diese Shopping-Malls reingegangen und die Leute waren einfach da, waren einfach freundlich, waren einfach aufmerksam. Und nach 3 Tagen hatte ich dieses Gefühl und habe gesagt, verdammter Mist, die sind hier alle so freundlich, ich muss hier irgendwas kaufen. Ich wusste nicht was, ich hatte auch keinen Einkaufsbedarf. Ich habe dann wirklich überlegt, den ganzen Tag.
Reziprozität, das ist das Stichwort dahinter.
Was kaufe ich? Ne? Und zum Glück kam dann irgendwann mal wirklich ein Taifun, der da drüber gefegt ist. Und da habe ich gesagt, jetzt brauchst du einen Regenschirm. Und da bin ich halt in so eine Abteilung rein und habe mir einen Regenschirm gekauft für umgerechnet 10 Euro. Und dieses Einkaufserlebnis für 10 Euro so einen Regenschirm zu kaufen, das war schon, also ich bin hin, die Regenschirme waren alle in so einem Regal, habe mir einen Regenschirm rausgenommen, das hat sofort eine Verkäuferin gesehen, die kam an, hat mir den Regenschirm aus der Hand genommen, also freundlich begrüßt, den Regenschirm aus der Hand genommen, den aufgemacht, mir die Funktion des Regenschirms vorgeführt, den wieder zusammengefaltet, ordentlich eingepackt, ich wollte nur zu dir sagen, konnte kein Japanisch, ne? Kann auch kein Japanisch, noch nicht. Das brauchen sie nicht machen. Ich brauche den jetzt gleich, alles ordentlich eingepackt, mir den überreicht, die 10 Euro abkassiert, alles ganz höflich. Und dann habe ich mir so gedacht, wie kaufst du eigentlich einen Regenschirm in Deutschland? Ja, die sind in der Schütte, 10 Euro, da heißt es, nimm das Ding mit, bezahl schnell und dann hau ab.
Ja, ist so. Okay. Ja, also dann für alle eine Empfehlung, vielleicht mal nach Japan ein paar Wochen zu reisen und sich mal Japan und die japanische Kultur anzutun. Ich selber war noch nicht da, aber wir haben ja schon öfters auch offline darüber gesprochen und muss sagen, neugierig bin ich auf jeden Fall. Mal abgesehen davon finde ich das auch, dadurch, dass es auf der anderen Seite dieses Planeten ist, ist es einfach ja auch so eine komplett andere Kultur. Ich glaube, wenn man so durch Tokio läuft, irgendwie, das muss schon ziemlich flashen als Europäer. So wie es die Japaner natürlich auch flasht, wenn sie dann hier durch Europa entsprechend laufen mit viel Geschichte. So, machen wir aber jetzt einen Haken dran. Wir sind ja gar kein Kulturpodcast und kein Geografie-Podcast oder ähnliches, sondern wir sind ein KI-Podcast. Und ich hatte es schon gesagt, wir wollen uns heute über das Thema Jobs unterhalten. Ne? Also ich merke das immer, wenn ich meine Seminare gebe. Ich frage die Teilnehmer am Anfang immer, habt ihr Angst davor? Glaubt ihr, dass ihr von KI in irgendeiner Form betroffen seid, dass ihr irgendwie ersetzt werdet? Und die sagen alle, nein, das werden wir nicht. Und das ist auch prinzipiell gut so, denn sie sind ja auch bei mir im Seminar. Und ich finde, wer sich ganz frühzeitig jetzt schon mit dem Thema beschäftigt, hat auch sicherlich gute Chancen. Auf der anderen Seite, auch für das Thema vielleicht so ein bisschen anders, erreichte uns ja Anfang März eine Meldung von Klarna. Klarna hat bekannt gegeben, dass 700 Arbeitsplätze im Service ersetzt werden, nämlich durch einen Chatbot, der in Zukunft Serviceanfragen abwickelt. Und das ist schon von der Quantität, das ist natürlich schon beeindruckend, dass da 700 Arbeitsplätze innerhalb von wenigen Wochen dann weg sind. Aber es ist auch die Qualität, die da tatsächlich besser ist. Also Klarna hat auch bekannt gegeben, ja, wir ersetzen jetzt 700 Leute im Service durch einen KI-Assistenten. Aber der ist auch von der Qualität besser. Das heißt, die Anfragen von Menschen haben sich um 25% reduziert, weil einfach die Qualität der Antworten entsprechend hoch liegt. Und auch die Bearbeitungszeit von solchen Anfragen ist von 11 Minuten runter auf 2 Minuten. Das ist ja schon sehr beeindruckend und da darf man natürlich ein Fragezeichen dran machen, wenn bei mir zumindest im Seminar, ist ein bisschen anekdotisch, aber wenn bei mir im Seminar die Teilnehmer sagen, nee, wir haben eigentlich keine Angst, dass uns KI ersetzen wird. Und wir wissen selber, ich glaube, Ronny, wir haben in unserer Folge zum Thema SEO, hatten wir das auch schon mal kurz angekündigt, ne? Ich hatte letztes Jahr auch mit verschiedenen Agenturen gesprochen, die auch schon gesagt haben, SEO, wollten eigentlich Leute einstellen, da warten wir mal lieber. Was sind denn so deine Erfahrungen in diesem Bereich? Was hast du da schon so mitbekommen, wo du sagst, okay, da ist KI auf dem Vormarsch?
Also das Interessante ist ja wirklich, man sieht es ja vor allem aktuell bei den Großen oder man hört das von den Großen, wenn die dann wirklich von Massenentlassungen sprechen. Du hast ja gesagt, Klarna mit 700 Mitarbeitern. Ich glaube, Facebook hatte ich mal eine Meldung jetzt gelesen, die haben irgendwie im letzten Jahr alleine 20.000 Mitarbeiter rausgeworfen. Da ist man sich jetzt auch nicht so sicher, wie viel die wieder eingestellt haben davon. Ich denke, man muss halt wirklich sehr klar unterscheiden, ist man jetzt in einem Großunternehmen drin, wo man eben eine spezifische Aufgabe hat, die von der KI wirklich ersetzt wird, oder ist man in einem kleineren Unternehmen, wo man sowieso ein bisschen individueller oder flexibler unterwegs ist. Und diejenigen, die in den kleineren Unternehmen ja arbeiten und flexibel sein müssen, ich denke, die werden wirklich von KI gar nicht so betroffen werden. Also zumindest der Job wird von der KI nicht betroffen werden, aber KI wird den Job natürlich massiv beeinflussen in Zukunft. Also das bedeutet, die werden sich schon mit KI beschäftigen müssen. Und diejenigen, die sich dann wiederum, das sagst du ja auch immer, Stefan, sich mit dem Thema nicht beschäftigen, ja, die gefährden ihre Jobs wirklich. Aber das ist ja dann ja, Eigenverschulden, würde ich jetzt mal so ausdrücken, wenn man zu bequem ist, sich nie weiterzubilden, oder? Wie siehst du das?
Ja, definitiv. Ich sag mal, das zeichnet uns natürlich auch so ein bisschen aus, ne? Es muss man aber auch nicht, und da ist gar kein Werteurteil drin. Ne? Das ist jetzt nicht jeder irgendwie so drauf, dass er sagt, okay, ich hüpfe auf jedes neue Thema drauf und versuche mich da tief reinzufuchsen und reinzuarbeiten. Uns macht das Spaß, verstehe aber auch, dass das nicht jedem Spaß macht und dass viele letztendlich ist es ja so, ne? Wir bewegen uns ja, sag ich mal, auch, also wir beide, aber wahrscheinlich auch viele von euch da draußen, wir bewegen uns ja so ein bisschen in so einer Online-Bubble oder auch so einer Online-Marketing-Bubble, aber da gibt es natürlich ganz viele Menschen da draußen, die damit gar nichts zu tun haben. Ne? Wenn ich jetzt bei Klarna bei dem Beispiel, wo das Service-Mitarbeiter sind, naja, die kommen halt eigentlich jeden Tag, setzen ihr Headset auf und telefonieren oder melden sich an und gehen in ihren Chat. Die haben aber sonst mit Online-Business eigentlich nichts zu tun. Und das finde ich ja nochmal das eine, dass wir im Online-Business in unserer Bubble verstanden haben, okay, hier verändert sich was, da bewegt sich was, ist das eine. Aber es gibt natürlich viele Berufe, die sind plötzlich vollkommen überrascht davon, dass da plötzlich irgendwie die IT-Leitung, der CEO, plötzlich CTO irgendwie dann sagt, hier, wir haben ein neues Tool, ein neues Server aufgebaut. Ab jetzt macht ihr bitte was anderes oder sucht euch irgendwie einen neuen Job, ne? Weil die ja gar nicht so, also ja, ich finde immer noch, es ist gut, diese Weiterbildung zu machen, aber der Service-Mitarbeiter im Callcenter, der denkt darüber natürlich überhaupt nicht nach, zu sagen, da muss ich mich jetzt weiterbilden irgendwie an der Stelle, ne? Das ist, weil natürlich, ja, das Feld der Menschen da viel, viel größer ist, die sich gegebenenfalls noch nicht mit KI beschäftigen. Und das ist ja auch so, ne? Also wenn ich meine Schwester zum Beispiel, die arbeitet in einem Supermarkt und das Einzige, wo sie KI schon mitbekommen hat, hat gesagt, ja, wir haben jetzt irgendwie eine neue Cola irgendwie, wo Coca-Cola ein KI-Rezept irgendwie ausprobiert hat irgendwie. Das ist, wo die Berührungspunkte damit hat. Aber die würde sich ja nie Gedanken machen, wie betrifft das mich eigentlich in Zukunft. Aber da gibt es natürlich einige Jobs, die da betroffen sind, ne? Aber relativ naheliegend, vielleicht fangen wir mit denen einfach mal so an, die wir so in unserer Bubble finden, so alles, was so die Creator sind, ne? Ich glaube, da kann man relativ klar schon sagen, Leute, passt da ein bisschen auf. Euch wird es irgendwie auch betreffen, ne? Die Texter, glaube ich, die sind schon relativ klar, alles, was mit dem Thema Texten und Kommunikation zu tun hat. Und das wird aber auch andere Felder entsprechend treffen, ne?
Ja, also das sehe ich auch so. Die zweite große Berufsgruppe ist natürlich die, die es jetzt schon aktuell trifft, die Programmierer. Also dort sieht man, dass viele Entwickler gerade aus der, ich sag's mal so, aus der einfachen Charge, also die so die Basics kennen und die keine High-End-Programmierer sind, die betrifft das. So was wir zumindest mitbekommen. Und wir hatten es ja im Vorfeld auch schon so ein bisschen besprochen. Also wir bekommen gerade richtig viele Stellenanfragen rein oder Anfragen von Bewerbern rein, was wir so in dieser Form überhaupt nicht in den letzten Jahren gesehen haben. Also da haben wir immer händeringend nach irgendwelchen Leuten
gesucht.
Ja. Und jetzt kommen die auf einmal. Und das sind jetzt nicht Leute dabei, bei denen man dann sagt, naja, die kommen jetzt gerade hier von der Schulbank, sondern das sind echt gute Leute zum Teil mit dabei. Also für unseren Maßstab gute Leute.
Ja. Aber da würde man tatsächlich ja auch sagen, ne? Also ich sag mal, ähnlich wie wir es im SEO in den vorvorletzten Folge auch besprochen haben, würde man hier tatsächlich auch sagen, das ein oder andere Unternehmen wird da jetzt vorsichtig sein, Entwickler einzustellen, weil man nicht so richtig weiß, wohin geht die Reise denn eigentlich. Also gerade wenn du jetzt so Standardentwickler bist, ne? Also ich will da niemanden auf die Füße treten und wie gesagt, da ist auch keine Wertung mit drin. Aber wenn du jetzt irgendwie nicht so Lead-Programmierer bist und so ein ganzes Team irgendwie anleitest, sondern also eigentlich bin ich nur ein Umsetzer, dann würde ich mir wahrscheinlich auch als Unternehmen Gedanken machen, brauche ich das noch oder nicht?
Ja. Also wir sehen das ja auch gerade bei uns in den Netzwerken, in denen wir unterwegs sind, wenn man sich da mal mit den IT-Firmen unterhält. Also ich höre gefühlt wirklich von 8 von 10 eben Firmen, die sagen, ja, wir haben Einstellungsstopp, wir warten jetzt erstmal ab, wie die Entwicklung ist und was eben durch KI noch beschleunigt wird und wie wir vor allem unsere Leute auch ausgelastet bekommen. Weil das Ganze zieht sich ja auch noch ein Stückchen weiter, wenn IT-Projekte beschleunigt werden, auch beim Kunden und schneller abgerechnet werden. Was hat das für langfristig für Konsequenzen? Die werden natürlich auch billiger werden irgendwann für die Kunden. Ja. Also das ist der große Gewinnereffekt auf der anderen Seite, dass jetzt Unternehmen aktiv drüber nachdenken können, die schon immer irgendwo IT-Projekte vielleicht mal umsetzen wollten und bisher immer kostentechnisch gescheitert sind. Denen würde ich jetzt immer empfehlen, ja, schaut mal nach, prüft das nochmal. Das kann sich geändert haben.
Auch hier würde ich zum Beispiel sagen, ne, bei den Programmierern ist es gut, wenn sich die Programmierer da heute damit auseinandersetzen, wie können sie eigentlich für sich und für ihre Tätigkeiten eigentlich entsprechend KI nutzen. Ich sag mal, ich war noch so Anfang, Mitte des letzten Jahres war ich eigentlich noch so drauf, dass ich gesagt habe, ja, die ganze Welt schreit momentan irgendwie, Programmierer werden vielleicht ersetzt werden. Ich war da noch ein bisschen zurückhaltend an der Stelle, weil ich immer gedacht habe, ja, okay, so eine KI, ne, ChatGPT oder auch andere KIs, die können schon super Quellcode irgendwie schreiben. Aber irgendwie musst du ja trotz allem, sag ich mal, so eine Idee haben, wie sind Applikationen aufgebaut, wie greift Code irgendwie ineinander irgendwie und wie sind Schnittstellen irgendwie, die sind hart definiert. Das kann man nicht einfach irgendwie einer KI überlassen. Also wo ich dachte, da brauchst du noch Programmierfähigkeiten an der Stelle. Und da dachte ich, okay, wer sich damit beschäftigt, das ist super, aber das wird den Programmierer nicht komplett ersetzen. Ich habe aber ein Tool, das könnt ihr auch da draußen gerne mal ausprobieren, ist noch so Beta. Von TLTraw, nämlich makereal.tltraw.com. Dort könnt ihr einen API-Key, wenn ihr einen API-Key von OpenAI euch ziehen könnt, könnt ihr dort eine API hinterlassen und dort malt ihr nur noch die Oberfläche hin. Und das ist extrem beeindruckend. Ne? Also da malt ihr ein Kontaktformular hin und dann schreibt ihr irgendwie mit der Handschrift irgendwie dran, den Button macht bitte grün und dann gibt's einen Button, make real. Und zack, habt ihr im Prinzip den kompletten Quellcode HTML, JavaScript im Prinzip mit voller Funktion dahinter. Ne? Das ist, wie gesagt, noch Beta und ich glaube auch, dass da kann man noch keine Code. Obwohl letztens habe ich ein YouTube-Video gesehen, wo einer ein komplettes Pong-Spiel damit gemacht hat. Ne? Er hat das aufgemalt und hat dann gesagt, hat er noch kurz die Regeln erklärt und hat gesagt, was sie hier für Level-Einstellungen und das Ding programmiert ihr dann dieses Pong-Spiel als Web-Applikation. Und da habe ich mir dann gesagt, okay, wenn das die Zukunft von Softwareentwicklung ist, dass ich im Prinzip nur noch meine Frontends aufmale, aufskizziere und dann der KI sage, was im Prinzip so die Funktion dahinter ist, dann sind auch mehr als nur der Standardprogrammierer davon betroffen. Ne? Weil dann tatsächlich, sage ich mal, zumindest auch für einfache Aufgabenanwendungen, also ich denke mal, viele Applikationen, die so auf Datenbanken beruhen, ne? Wo man sagt, ich habe eigentlich hier nur ein Frontend mit ein paar Funktionen, was eigentlich aber im Hintergrund arbeitet eine Datenbank. Das ist dann halt super schnell gemacht mit so einem Tool, weil du dir einfach dieses Frontend aufmalst und sagst, welche Datenbank liegt dahinter und zack, läuft das Ding, ne?
Ja, du wirst halt eben, ich denke, also das, was wir schon sehen bei uns ist eben, dass zum Beispiel das Skill-Level oder das Skillset gerade in dem Bereich steigt, wie sprichst du sauber APIs an? Weil das wird immer wichtiger werden. Also wir sehen das ja gerade bei den KI-Tools, wie viele API-Schnittstellen es da schon gibt. Und es gibt natürlich immer noch Programmierer, die wissen das nicht, die angesprochen werden. Also Leute, die sich als Programmierer bezeichnen. Aber wo natürlich ein Laie überhaupt nicht unterscheiden kann, ist der jetzt, der sagt zwar, er ist Programmierer, ist er jetzt aber wirklich ein Programmierer, also der wirklich die Programmierbasiskenntnisse versteht, oder ist es jemand, der eben von sich behauptet, er kann Programmiercode schreiben? Das ist ja nochmal ein ganz großer Unterschied. Und ich sehe halt bei unseren Leuten, dass dieses Fertigkeitslevel gerade durch KI auf ein neues Level gehoben wird. Also, dass das einfach verbessert wird. Und auch das ist natürlich eine Riesenchance, mit der KI lernen zu können, um zu sagen, okay, ich will hier besser werden. Was muss ich denn jetzt tun? Und unterstütze mich mal dabei. Und das geht natürlich schnell. Und das ist natürlich immer auf sein eigenes Tempo abgestimmt. Das ist immer wieder bei dem Thema, wenn man lernen will. Also, die Tools haben wir alle zur Verfügung heutzutage. Das ist absolut easy, heutzutage zu lernen. Man muss es nur wollen.
Ja, und du musst Autodidakt sein an der Stelle, ne? Und was wieder belegt, ganz anderes Thema eigentlich, aber was ich immer sage im Prinzip, Leute, das interessiert mich überhaupt nicht, ob ihr ein IT-Studium habt, das interessiert mich überhaupt nicht, ob ihr ein Online-Marketing-Studium habt. Wenn ihr eure Thesis geschrieben habt, hat sich alles rumgedreht. Ne? Und ich sag mal, die Entwickler, die vorletztes Jahr, sag ich mal, mit einem glanzvollen Studienabgang irgendwie gelegt haben, vielleicht sogar promoviert haben, die fangen jetzt wieder neu an mit KI, ne? Ja. Wieder Level 0, das hat keiner gelernt an der Stelle. Und ich glaube, in diesem Bereich, in diesem technologischen Bereich, IT-Technologie, Online-Technologien, da funktioniert das nur, wenn du Autodidakt bist und wenn du einfach Bock drauf hast, irgendwie dich da weiterzuentwickeln. Ne? Da kommt es oftmals viel mehr auf den Charakter an des Menschen als auf seine Fertigkeiten, weil die Fertigkeiten, die kriegt man schnell drauf. Aber ist der Mensch cool genug und intrinsisch motiviert, sag ich mal, dort neugierig, ne? Sind es neugierige Menschen eigentlich am Ende.
So ist es, ne? Und dann der zweite Punkt ist natürlich, sind die teamfähig. Das ist auch ein wichtiger Skill für die Zukunft, weil die KI interessiert das nicht. Die kann dich zwar unterstützen, aber die KI, also ich habe zumindest noch keine KI erlebt, die teamfähig ist.
Ja. Okay, lass uns noch mal so ein bisschen in die anderen Bereiche reinschauen. Also Programmieren, ne, da haben wir jetzt, was ist aktuell und was könnte da in Zukunft irgendwie auf uns zukommen? Ich glaube, jeder, der da draußen programmiert, wenn ihr dazuhört und ihr sagt Programmierer, im weitesten Sinne, und dazu zähle ich auch alle Webentwickler, die irgendwie mal ein bisschen JavaScript-Code irgendwie schreiben, beschäftigt euch mit der Thematik. Ne? Also es geht nicht um die High-End-Programmierer, nicht nur um die High-End-Programmierer, sondern es geht im Prinzip um jeden, der irgendwie Webseiten entwickelt, mal ein Plugin irgendwie irgendwo schraubt, eine Idee hat, wie binde ich das irgendwie an. Was haben wir noch? Also wir haben natürlich das ganze Thema Textgenerierung und Bildgenerierung. Bei der Textgenerierung, das geht schon in die Richtung, was wir eben auch mit Klarna angesprochen haben. Da ist zwar nicht reine Textgenerierung, aber hier geht es um Kommunikation. Ne? Also Text und Kommunikation, würde ich mal sagen, ist so ein großes Gebiet, wo eigentlich jeder, der in irgendeiner Form in diesem Gebiet irgendwie momentan zu Hause ist, sicherlich jetzt auch schon massive Auswirkungen spürt. Aber auch in der Zukunft vielleicht ein echtes Problem dann bekommen kann. Ne?
Also wir hatten das, glaube ich, ja schon mal in einer der letzten Folgen auch angesprochen. Wir haben ja unser Team, wir hatten ja ursprünglich ein Redaktionsteam, und das haben wir letztes Jahr komplett umgestellt auf Content-Team. Also dass wir sagen, wir betrachten das nicht mehr nur noch von der Textbasis, sondern wir betrachten das komplett aus der Content-Sicht. Und der Fokus ist, die Tools zu kennen, also die KI-Tools in Zukunft zu kennen, mit denen man schnell Content erzeugen kann, die gerade in dem Bereich gebraucht werden. Und dann reden wir wirklich von kompletten Content. Also was wir so noch ein bisschen ausgliedern aktuell, ist halt wirklich der Audio-Content, aber wir sind halt bei Text, Bild und Video-Content mit drinne. Und wie gesagt, der Fokus ist die Skills, die wir gerade unserem Team eben also dabei unterstützen, dass die sich die beibringen können, ist halt, welche Tools kann man wie einsetzen, wie muss man mit diesen Tools umgehen, um ein sinnvolles und schönes Ergebnis rauszubekommen.
Jetzt sind wir doch an so einem ganz spannenden Punkt. Ronny, was sind das denn für Tools, was da bei euch für Einsatz kommt? Was habt ihr denn so für Erfahrungen gemacht mit welchen Tools?
Also wir setzen natürlich in erster Linie ChatGPT ein, womit eben erstmal getestet wird. Ich weiß aber auch, dass im Content-Team verschiedene andere Tools auch noch ausgetestet werden. Also wir haben zum Beispiel gerade im redaktionellen Bereich, also wenn es um Texte geht, haben wir dieses, ich schaue mal kurz bei mir im Browser nach, wie das heißt, das Language-Tool, kennst du das?
Ja.
Da ist auch eine KI in der Zwischenzeit hinten angedockt. Und diese Premium-Version, die unterstützt komplett bei Grammatik und eben auch gibt auch Alternativvorschläge, wie man was besser formulieren kann, ist natürlich für das Texten super.
Also ich warte ja bei Language-Tool, warte ich echt drauf, dass da auch die Texterstellungsfunktion irgendwie mit reinkommt. Momentan ist es tatsächlich Rechtschreibung im Sinne auch von Grammatik, aber auch Stilfragen macht Language-Tool ganz gut, ne? Dass man Stil korrigieren kann. Man kann schnell in formalen Stil oder bürokratischen Stil oder einfachen Stil, also könnt ihr euch eure Texte anpassen lassen. Was mich an Language-Tool tatsächlich so begeistert, was mich eigentlich nicht bei jedem Tool freut, aber bei Language-Tool freut es mich, weil das frisst sich einfach komplett ins Betriebssystem rein, ne? Wenn man es installiert. Also ihr könnt das natürlich im Webbrowser nutzen, aber Language-Tool kann man auch mit einer App, zumindest unter macOS, aber das gibt es mit Sicherheit auch für Windows, kann man das implementieren und dann ist es plötzlich in jeder Applikation verfügbar. Ne? Normalerweise mag ich das nicht, dass Tools, die so tief in mein Betriebssystem reinkramen, weil die kriegt man nie wieder raus. In dem Fall ist es aber natürlich total cool, weil egal, wo ich bin, ob ich in einem Browserfenster in der Texteingabe bin, ob ich eine E-Mail schreibe, eine Texteingabe habe, ob ich auch nicht eine Keynote bearbeite, Texteingabe habe, mein Language-Tool ist immer an der Seite und ich habe sofort die komplette Korrektur. Insofern da schöner Hinweis, genau, kann man vielleicht schon mal so als Tipp mitnehmen. Schaut euch mal Language-Tool an für das Thema Korrekturstil. Es ist halt doch was anderes, als im Prinzip immer irgendwie Steuerung C, Steuerung V mit OpenAI zu machen, ne? Mal ganz so abgesehen davon, dass man da auch nicht so ganz genau noch weiß, ne, welchen Content sollte ich denn eigentlich wirklich bei OpenAI reinmachen, wäre ich allerdings bei Language Tool auch ein bisschen vorsichtig. Ich gehe mal davon aus, dass es auch GPT-Modelle sind, die über Language Tool im Hintergrund werkeln. Aber das ist so ein schönes Praxistool, wo man eigentlich direkt mitarbeiten kann irgendwie, ne?
Ja, und du hast halt eben, das ist ja wirklich auch so diese Sonderte. Also wir werden ja wirklich von Tools aktuell überrollt. Das bekommt man auch mit. Und wir haben jetzt erst vor einem Monat oder sowas, haben wir bei uns jetzt aus dem Team heraus so eine wöchentliche Session integriert im Unternehmen, wo über aktuelle Sachen eben, was man eben mit KI ausprobiert hat, einfach mal gesprochen wird. Also teamübergreifend sich ausgetauscht wird. Und das kommt aktuell sehr, sehr gut an bei den Leuten. Also wo der eine erklärt halt, wie dockt er halt mit APIs KI-Modelle an, um eben Chatbots zu bauen. Die andere zeigt halt, wie schreibt man GPTs, welche Prompts kann man dafür verwenden. Ne? Das sind alles so Dinge, wo eben das, was ich vor uns gerade gesagt habe, wenn man das in dem Team macht, ist natürlich der Lerneffekt nochmal um einiges schneller, als wenn man das alles versucht selber auszuprobieren.
Mhm. Ich glaube, ein Riesenvorteil auch in Bezug auf die Jobs ist da an der Stelle, weil du das eben so erwähnt hattest, es ist natürlich alles momentan noch sehr viel Spielerei. Ne? Also das heißt, viele Jobs, glaube ich, haben da auch noch ein bisschen Luft, zeitliche Luft. Das ist nichts, was irgendwie morgen früh irgendwie dann direkt ansteht. Wobei diese Chatbot-Thematik bei Klarna, das, Chatbots gibt es ja schon viel, viel länger. Ne? Das ist jetzt auch nicht so, dass das mit ChatGPT irgendwie ganz neu ist. Aber ich sage zum Beispiel vielen Kunden, sage ich immer, seid ein bisschen vorsichtig mit solchen Tool-Basteleien, mit API-Basteleien etc. Das kann auch sein, dass es komplett für die Katz war, was ihr da tut. Und in einem halben Jahr A, kommt irgendwie ein ganz anderes Tool auf den Markt, was genau das macht, was ihr da gerade gebaut habt. Und dann nehmt ihr vielleicht lieber die Standardlösung, die sich dort irgendwie etabliert. Gab es ja ganz viel, ne? Bevor die MyGPTs kamen, gab es ganz viele Startups, die im Prinzip hergegangen sind und diese MyGPTs, also ähnlich wie die MyGPTs, sag ich mal, Startup-Ideen hatten und sagen, ja, wir bauen jetzt eigene Chatbots irgendwie und im Hintergrund werkelt irgendwie die OpenAI-API. Und dann kam MyGPT und plötzlich war diese Startup-Szene wieder platt. Ne? Deswegen bin ich da ganz vorsichtig bei so Tool-Empfehlungen irgendwie an der Stelle. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite bietet das natürlich vielleicht für den einen oder anderen tatsächlich auch noch ein bisschen Luft, sich damit zu beschäftigen. Auch ein spannender Bereich ist ja das ganze Thema Bild und Video. Ne? Also das ist ja, also bei den Text-KIs, da merkt man das oder da weiß man das schon ja auch, dass die eigentlich schon ganz gut irgendwie funktionieren. Ne? Bei den Bild-KIs hatten wir letztes Jahr noch bis Mitte des Jahres so ein bisschen Probleme mit Händen etc., mit Menschen. Sieht das wirklich echt aus und ist es fotorealistisch? Aber da haben wir ja auch riesen Schritte gemacht, ne?
Ja, also das ist gerade, also dieses wirklich das Bild an sich darzustellen, das ist heutzutage, wenn man da mit 2, 3 Versuchen, bekommt man wirklich sehr, sehr gute Bilder raus. Also ich denke, der nächste Schritt, wo wir gerade hingehen oder was eben jetzt interessant wird, ist halt wirklich Text im Bild. Und weil das natürlich die gesamte Creator, den gesamten Creator-Bereich oder den Ads-Bereich zusätzlich natürlich nochmal ein bisschen aufwirbeln wird, wenn auf einmal so ein Creator nicht mehr zu einem, zu seinem Designer gehen muss und sagen muss, hier bastel mir mal eine schöne Ads zusammen oder sich ein Canva nehmen muss, sondern sagt einfach der KI, du pass mal auf, ich habe diese Zielgruppe, jetzt mach mir mal zu dieser Zielgruppe ein paar passende Slogans, erstell mir mal ein paar passende Slogans, wie man die ansprechen kann. Dann haut die KI die ganzen Slogans raus und dann sagt er, ja, und jetzt packen wir mal dazu die Creatives so, damit ich die einfach bei Meta und Co. hochladen kann und austesten kann.
Ja, das ist ein wunderbares Beispiel, wie man sehen kann. Und die können sich letztendlich leisten. Ne? Googelt mal nach Microsoft Designer. Relativ neu am Start, komplett KI gestützt, wo ihr im Prinzip vor allem aus diesem Gedankenhaus, das ist so ein bisschen Canva-ähnlich. Jeder, der Canva kennt, ne, weiß, das ist so ein Tool, womit ihr Bild, Text irgendwie so für Social Media irgendwie kombinieren könnt. Am Ende könnt ihr auch irgendwie eine Tasse irgendwie damit bedrucken, keine Ahnung. Also so eine eierlegende Wollmilchsau. Microsoft Designer kommt in die Richtung und macht da so ein bisschen ein Gegenmodell an der Stelle, wo man auch im Prinzip Bilder mit KI generieren lassen. Dann kann man in so einen Design-Editor reingehen. Es sieht ein bisschen Canva-ähnlich aus und kann dort im Prinzip nochmal Filter drüberlegen, beschneiden, Masken drauflegen und Text auch integrieren. Ne? Schaut euch Firefly von Adobe an. Da habt ihr das Gleiche. Ne? Wenn ihr im Firefly seid und habt dort erste Bilder generiert, dann könnt ihr auf diese Photoshop Express-Version, glaube ich, nennt die sich, die ist browserbasiert, könnt ihr wechseln. Dann habt ihr auch wieder so Canva-ähnlichen Style. Aber ich meine, Adobe und Microsoft können sich das leisten. Das kann auch in einem halben Jahr komplett wieder für die Tonne gewesen sein, sowas zu entwickeln, weil dann macht mir das die KI einfach komplett selber. Also warum soll ich mich heute noch in den Editor setzen, irgendwie eine Maske drüber legen, damit mein Bildchen eine Herzform hat und einen Text irgendwie reinschreiben, ne? Sondern das kann der KI, glaube ich, relativ zeitnah ziemlich gut.
Ja, also gerade wenn man da überlegt, woran ja auch Midjourney arbeitet, also dieses Reversing, dass man ein Bild hochlädt und dann erstellt halt Midjourney daraus die passenden Prompts, um daraus ein ähnliches Bild zu erstellen. Und auch dort soll ja vor kurzem ein neues Update erst rausgekommen sein, was richtig gut funktioniert. Also ich habe das, glaube ich, vor 2, 3 Wochen mal ausgetestet, da war das Ergebnis okay. Also es war schon beeindruckender als vor einem halben Jahr, als ich das mal ausprobiert habe, aber es soll in der Zwischenzeit noch besser geworden sein. Das bedeutet, man sieht irgendwo was, sagt, ah, das ist cool, das gefällt mir. Ich finde das so vom Design her ganz gut, aber ich möchte natürlich nicht dasselbe haben, weil Copyright-Rechte und so weiter, das ist mir ein bisschen heikel. Dann nimmt man einfach das Bild, gibt es der KI, sagt hier, erstell mir jetzt mal aus diesem Bild den Prompt daraus und dann, also bei Midjourney aktuell der Fall, wird halt nicht bloß ein Prompt erstellt, sondern werden vier verschiedene Prompts erstellt und dann kann man mit diesen vier verschiedenen Prompts, jeweils vier Bilder, hat man am Ende 16 verschiedene Bilder, aus denen man schnell auswählen kann.
Das ist der eine Punkt. Ich habe das in einem anderen Kontext, zeige ich das im Seminar immer. Ne? Ich habe ein relativ schlechtes, einfaches Bild von unserem Hund gemacht. Das ist ein Labrador, der sitzt irgendwie im See, am Wald irgendwie. Das Bild ist von der Belichtung nicht gut. Das Wetter war auch nicht super, war auf dem Handy, war so ein Schnappschuss. Ne? So, und das kann ich natürlich dann auch, und das zeige ich auch in dem Seminar, dann entsprechend bei Midjourney hochladen, lass mir den Prompt machen und plötzlich habe ich dieses Bild, dieses Foto. Perfekt. Perfekte Belichtung, perfekt gestochen scharf irgendwie. Der Hund ist nicht ganz 1:1, ne, weil er momentan nur als Hund und Labrador erkannt wird, aber das ist einfach erstmal der nächste Schritt. Also alleine diese Idee zu sagen, ne, ich habe irgendwie eine Kamera, halte irgendwie was fest und mache daraus mit einer KI ein perfektes Bild, was genau das eigentlich ist, damit ich im Prinzip beim Fotografieren aber auf sowas gar nicht mehr achten muss. Das geht ja am Ende sogar in die Richtung zu sagen, müssen Handykameras eigentlich noch weiterentwickelt werden oder reicht nicht auch eine ganz billige, einfache Kamera und die schraubt eine KI dahinter, die daraus ein ordentliches Bild dann generiert, also nicht mit irgendwelchen Filtern irgendwie verbessert, sondern ein echtes Bild nochmal generiert, was im Prinzip die Szene darstellt, die ihr gerade mit irgendwie so Low-Aufnahme irgendwie gemacht habt. Also das ist ja auch super spannend. Da hast du mich da voll getriggert, muss ich drüber nachdenken.
Ja, und vor allem, wir haben gerade den nächsten Job gefunden, der Fotograf, der wahrscheinlich auch Probleme bekommen könnte.
Ja, absolut, genau. Ja.
Weil koppelt das Ganze mal, also jetzt bin ich ja wirklich mal ein bisschen, jetzt war ich mal ein bisschen nerdisch, koppelt das Ganze mal mit einer Drohne, die ganze Zeit über deine Hochzeitsgesellschaft fliegen lässt, die macht alle Einzelaufnahmen und danach lässt du von der KI die ganzen passenden Bilder raussuchen.
Ja, das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer, ja. Okay, das Thema Bild. Also ich glaube momentan zumindest, also bei den Fotografen, man kommt natürlich schnell darauf, dass so eine Bild-KI, sag ich mal, sehr gute Bilder generiert. Ich glaube, die Kompetenz für das Prompt-Engineering, die ist ein ganzes Stück weit höher als bei Texten, was einfach damit auch zusammenhängt, dass ich finde, wenn du ein Bild, ne, also ich nehme immer so das Beispiel eines Beleuchters, ja. Ein Beleuchter, der lernt irgendwie 3 Jahre lang, wie man Szenen perfekt ausleuchtet, was es für bestimmte Szenen, Beleuchtungsszenerien überhaupt gibt, etc. Darüber machen wir uns so als Normalos in der Regel überhaupt keine Gedanken, ne? Und dann sagen wir, mach mal irgendwie ein Bild. Aber wenn ich irgendwie so der Feinschliff eines Bildes, der braucht halt trotz allem diese Kompetenz. Von wo soll das Licht kommen? Wie sollen die Schatten sein, etc. Ne? Wie trenne ich Vordergrund vom Hintergrund? Ne? Jeder, der ein bisschen fotografiert, der weiß, dass man da, sag ich mal, mit Brennweiten und Blenden ein bisschen spielen kann, um Hintergrund und Vordergrund zu separieren, etc. So, und diese Kompetenzen, die brauche ich ja nachher auch, um so ein Bild zu generieren. Ne? Wenn ich sage, okay, ich möchte den Hintergrund so getrennt haben, wie ich das mit meiner Sony Alpha immer gemacht habe, dann muss ich das auch entsprechend irgendwie in einen Prompt packen. Also da glaube ich, ist die Prompt-Kompetenz ein ganzes Stück höher. Ich glaube, eins, was das Thema Bild da tatsächlich rettet vor der KI, zumindest ein Teilbereich, ist die Momentaufnahme. Die Momentaufnahme ist schon etwas, wo man sagt im Prinzip, okay, diesen Moment, das ist eine Erinnerung, die möchte ich festhalten und das wird mir eine KI erstmal so nicht generieren. Sie wird gegebenenfalls überarbeiten, Bilder verbessern, aber selbst da ist die Frage, ne? Also das Beispiel, was ich eben genannt hatte, der Hund am See. Und jetzt kommt irgendwie das perfekte sonnige Wetter, Hund ist super belichtet und habe das viel schönere Bild, aber es ist halt nicht mehr der Moment gewesen, den ich aufgenommen habe. Und ich glaube, das ist dann schon etwas, wo man sagt, okay, da werden Fotografen immer irgendwie einen Punkt haben an der Stelle, weil sie Momente festhalten. Aber es gibt natürlich viel anderes, ob das jetzt Food-Fotografie ist, ob das Produktfotografie ist, ob das Architektur ist, etc., wo man sagt, okay, das kann auch eine KI ziemlich gut.
Ja, also gerade das Thema, was du zum Schluss noch mit der Produktfotografie angesprochen hast. Also das ist ja auch wirklich sehr spannend heutzutage. Du kannst ja problemlos Fotos fotografieren, also Produkte fotografieren und dann sagen, ja, mach mir jetzt mal einen weißen Hintergrund, also wo das eben auch über KI schon alles ausgeschnitten wird. Und ich hatte jetzt auch, das ist gar nicht so lange her, jetzt vor kurzem ein Tool gesehen, ein KI-Tool, wo man nur noch ein Foto von seinem Produkt hochlädt und der berechnet dann daraus ein 3D-Modell. Also wo du dann genau das Thema hast, was ja immer wieder, was wir ja auch wissen, was ja auch für ein besseres Einkaufserlebnis, Online-Einkaufserlebnis sorgt, wenn du nicht bloß das Produkt siehst, sondern das sich auch noch zusätzlich drehen kannst und das von allen Seiten betrachten kannst. Und ich weiß auch noch nicht, wie die das machen, wie die das ausrechnen. Ich habe bloß so ein paar Vorlagen gesehen und habe mir gedacht, so, das ist wirklich schräg. Also man ist ja immer davon ausgegangen, ja, man braucht zumindest 4 Fotos von allen Seiten, damit das 3D-Modell erstellt wird. Aber ein Foto von vorne reicht aus, um das 3D-Modell zu erstellen.
Und am Ende ist das ja so technischer Nerd-Kram, ne? Ist das jetzt ein 3D-Modell oder nicht? Am Ende sagen wir einfach der KI, ich hätte dieses Produkt gerne von rechts mit Licht von oben und dann kriege ich das, ob dahinter ein 3D-Modell steht oder nicht. Die KI macht einfach von vorne bis hinten, macht sie mir dann das neue Bild an der Stelle.
Ja, ja, und spannend wird es dann werden, wenn das Modell dann gleich noch umgerechnet wird für einen 3D-Drucker.
Ja, genau. Oh Gott, Ronny, also vielleicht sollten wir mal nochmal eine separate Folge machen zu, welche Business sollten wir hier eigentlich starten im Bereich KI. Also ich glaube, es ist wirklich so, dass momentan, ja, also ich meine, es gibt natürlich wahnsinnig viele Startups momentan, die mit dem Thema KI in irgendeiner Form loslegen, aber ich glaube, da ist noch lange nicht jede Idee irgendwie am Start. Irgendwie, ne? Da wird es noch ziemlich viel geben und eigentlich, wenn wir uns unterhalten, kommt wieder Neues.
Vor allem das Gute, also was ich dort vielleicht nochmal zum Abschluss einwerfen, weil wir haben ja auch jetzt darüber gesprochen, welche Jobs eben verschwinden könnten oder welche Jobs beeinflusst werden könnten. Ich gehe nicht davon aus, dass die verschwinden, weil wir immer diese Expertise, also das Expertisenlevel wird sich einfach erhöhen durch diese KI. Aber wir dürfen natürlich auch eins nicht vergessen, also ich würde jetzt hier mal Mistral aus Frankreich die Suchmaschine einwerfen und wer das eben mitbekommt, hat, dass diese Suchmaschine, die sorgt ja gerade für richtig Wirbel. Und die hat natürlich ordentlich Jobs auch geschaffen. Und wenn man überlegt, dass das Unternehmen noch nicht einmal ein Jahr alt ist, also das wurde im Mai 2023 gegründet. Und das ist natürlich auch eine Riesenchance für den europäischen Markt, dass jetzt einfach Startups in diesem Bereich aus dem Boden sprießen können und sehr, sehr schnell bei den Großen mitschwimmen können, weil da ist noch lange nicht die Messlatte so hochgelegt, dass man da nicht mehr hinterherkommt.
Wenn ihr jetzt nicht wisst, was Ronny redet, und das ist kein Mist, sondern Mistral, guckt mal unter mistral.ai und da habt ihr das erste europäische Unternehmen, was ChatGPT-like eine KI mit einem Chatbot entsprechend anbietet. Funktionsumfang ist noch relativ rudimentär, es gibt aber auch schon, meine ich, eine Premium-Version, eine Bezahlversion, dann habt ihr auch schon wie bei OpenAI auch Zugriff auf die API und könnt entsprechend mit der API dort ein bisschen was machen. Ich freue mich total, habe mich total gefreut, wie ich das gelesen habe, dass da vor allem auch ein europäisches Unternehmen irgendwie am Start ist und hoffe, dass die ganz schnell irgendwie vorwärts kommen, weil wir ja immer noch so die Problematik haben, dass wir gefühlt irgendwie immer in Europa ein Stück hinterherhängen. Ne? Ich sehe das jetzt wieder bei Google mit Gemini, was jetzt in die ganze Workspace von Google eingeflossen ist. Aber in Europa sehen wir halt leider noch nichts davon. Genau das Gleiche gilt auch für den Co-Piloten, der momentan nur sehr rudimentär freigeschaltet wird irgendwie für Europa. Und mit einem französischen Unternehmen ist ja so ein bisschen für mich auch die Hoffnung verbunden, dass wir da vielleicht auch ein bisschen schneller in Informationen kommen. Aber bevor wir rausgehen, Ronny, eine Sache müssen wir noch machen, das Thema Video. Da hatten wir ja natürlich auch einen Mega-Kracher im Februar, was so die News-Blogs gesprengt hat, nämlich OpenAI hat Sora vorgestellt. Sora noch nicht live, also ihr könnt es noch nicht benutzen, aber erste Ergebnisse sind da. Ronny, worum geht's denn da bei Sora?
Ja, also Sora ist halt eine Video-KI, wo Videos erstellt werden können über eine ganz einfache Prompt-Eingabe und das, was eben dort aktuell an Ergebnissen ausgespuckt wird, hat dazu geführt, dass eben einige Konzerne aktiv schon jetzt darüber nachdenken, wie sie ihre Abteilung wahrscheinlich in Zukunft umbauen werden, um eben neue Videoinhalte zu erschaffen. Also ich will mal bloß so ein Beispiel, was ich richtig heftig fand, das war halt, da hat man also eine Videoaufnahme zu Sora hochgeladen von einem fahrenden Auto durch eine bestimmte Landschaft und hat dann einfach die Landschaft ausgewechselt. Also man hat das Auto ist weiterhin gefahren, aber er hat halt gesagt, er ist halt durch den Wald gefahren. Er hat gesagt, er soll jetzt durch die Wüste fahren. Und dann hat man einfach die Landschaft ausgewechselt. Und das ist halt mit einer KI gemacht. Und das sah realistisch aus. Also wirklich von der Kamerafahrt her. Also hat man echt gedacht, ja, das wurde aufgenommen. Das hat keine KI gemacht. Das wurde wirklich aufgenommen.
Also das ist schon wirklich im Brett. Schaut da mal unter openai.com/Sora. Da könnt ihr euch Beispielvideos anschauen. Dort seht ihr auch die Prompts, die teilweise echt sehr rudimentär sind. Also es sind keine sehr ausgefeilten Prompts. Aber die Ergebnisse sind schon extrem beeindruckend und ich glaube, bei vielen Videos wird es wirklich schwierig, dort noch zu erkennen, ist das ein KI-Video oder ist das kein KI-Video. Es gibt auch ein paar, OpenAI zeigt es auch. Sora hat wohl noch viele Probleme, wenn es darum geht, physikalische Reaktionen innerhalb eines komplexeren Geschehens irgendwie abzubilden. Wobei diese Videos auch Magic aussehen, wenn man sich die anschaut. Ich weiß nicht, kennst du das mit dem Stuhl, wo dieser Stuhl ausgegraben wird und der fliegt dann so in der Gegend rum? Es sieht total faszinierend aus, weil es sieht halt trotzdem echt aus. Ne? Also es sieht so ein bisschen aus, als würden da irgendwie so David Copperfield oder so dann irgendwie da machen. Also schaut euch mal diese Bilder an. Da findet ihr auch das Video, was Ronny eben beschrieben hat mit dem Auto, was dort fährt. Und man kann da noch einen Schritt weiter gehen. Wenn ihr nämlich, war das jetzt 11 Labs? Ich bin mir nicht ganz sicher. 11 Labs erkennt inzwischen Inhalte von Bildern und kann diese Bilder nachvertonen. Und genau dieses Video mit dem Auto, das hatte ich nämlich auch gesehen, das hat man dann genommen und hat, nachdem auch der Untergrund und die Fahrbahn ausgetauscht wurde, hat die KI tatsächlich da sehr realistische Geräusche gemacht. Einmal durch Sand fahren, einmal über Schotter fahren, einmal über Asphalt fahren. Und die KI vertont euch dann diese Videos, macht euch die passenden Geräusche dazu. Also es ist schon wirklich beeindruckend, wobei man sagen muss, die Sora-Seite bei OpenAI, da gibt es noch keinen Ton dazu. Aber die Videos sind spektakulär. Also wenn das die Zukunft ist und das ist auch wieder, ne, das ist so, wie wir es eigentlich seit anderthalb Jahren sagen, wir stehen auch hier wieder nur erst am Anfang. Und das ist so beeindruckend. Und da kann man sich wirklich Gedanken machen, was aus der ganzen Filmszene, wie die sich letztendlich davon beeinflusst. Am Ende mit der Kombination, die wir auch hier in dem Podcast, aber auch in anderen Podcasts, in dem Marketing-Maßnahmen-Podcast schon mal besprochen haben, was ist eigentlich mit Sprechern, was ist mit Synchronstimmen, was ist mit Übersetzungen in andere Sprachen etc. Also da sitzen wir nachher zu Hause und machen uns unseren eigenen Film, lassen den von der KI vertonen, sowohl mit Geräuschen als auch von den Stimmen und passen das gleich, sage ich mal, in zig Sprachen der Welt an und das machen wir alle zu Hause von unserem Rechner aus. Ne? Und das Ergebnis ist Pixar-like am Ende.
Also vielleicht dort auch nochmal auf die Entwicklung zu kommen. Also ich weiß noch, dass wir vor einem Jahr sind ja die ersten KI-generierten Videos so durch dieses Netz eben geflattert. Und da hat man noch gelacht, weil das ist alles, da sind die Menschen noch ineinander verschwommen gewesen und sowas. Man hat sofort gesehen, ja, das ist halt KI-generiert. Und als ich jetzt die Ergebnisse von Sora gesehen hat mich das so ein bisschen an die Entwicklung auch bei Midjourney erinnert, als sie letztes Jahr mal gezeigt haben, wie die innerhalb von einem Jahr eben die Qualität dieser KI trainiert haben. Und ich denke halt, dass wir als Menschen, wir haben es ja ganz, ganz schwer eben wirklich, also wir denken ja sehr stark linear, aber wir können ja überhaupt nicht in Potenzialen, also in Potenzen denken, was entwickelt sich da. Aber KI entwickelt sich eben in Potenzen und nicht linear.
Ist so,
und das ist halt, ja, und das also ist halt was immer wieder überrascht.
Ich habe das ganze letzte Jahr Runway ML immer mal vorgestellt, wenn es um das Thema Text-to-Video geht. Die waren sehr früh dabei, waren auch relativ weit immer gewesen, machen noch mehr als nur Text-to-Video, machen auch ganz normale Bildgenerierung etc. Haben sich aber immer so ein bisschen damit gebrüstet. Wir sind diejenigen, die bei Text-to-Video sind wir irgendwie ganz vorne mit dabei. Inzwischen haben die auch so eigene Awards irgendwie für KI-generierte Videos, wo prämiert wird etc. Das sind die besten Videos. Und da dachte ich immer, ja, schaut euch das an, das ist alles noch nicht perfekt und wir sehen, dass es KI ist, aber gebt dem Ganzen noch irgendwie ein paar Monate, vielleicht ein halbes Jahr. Und jetzt kommt OpenAI mit Sora, weißt du, wo ich sage, okay, einfach mal Runway ML komplett weggefegt von der Qualität her. Also diese Videos immer miteinander vergleicht, das kann man gar nicht mehr miteinander vergleichen, weil Sora wirklich komplett auf realistisches Video, auf echte Videos getrimmt wird und das kriegt ihr bei Runway ML zumindest so momentan noch nicht hin. Und deswegen sei es nochmal, ich habe es schon ein paar Mal in diesem Podcast erwähnt, macht, wenn ihr solche Tools nutzt, bitte nur Monthly Subscription, keine Jahresabos, sondern macht das auf Monatebasis. Ihr werdet es sicherlich irgendwann nochmal switchen wollen. Ronny, wir sind längst schon out of time, aber es macht nichts, super spannend. Wir haben geplant, unsere nächste Aufnahme, da machen wir auch noch eine zusammen. Das heißt, in der 9er hören wir uns wieder, da hört ihr auch den Ronny dann nochmal. Und da werden wir so ein bisschen über Best Practice, über Cases sprechen. Ist heute schon alles so ein bisschen bunt durcheinander gelaufen, wir haben ja schon viel drüber gesprochen, aber da gucken wir mal, dass wir da nochmal einen Fokus drauf legen. Ja, und da würde ich sagen, Ronny, Tipps haben wir, glaube ich, genug und Links auch genug. Tools haben wir ganz viele verraten in dieser Folge, die man sich anschauen kann. Wer jetzt hier rausgeht und mitgeschrieben hat, der hat eine Liste bestimmt von 10 Tools, die er sich mal anschauen kann, mit denen man mal irgendwie rumspielen kann. Würde ich sagen, verabschieden wir uns, oder?
Ja, klar. Okay. Also Stefan, dann bis zur nächsten Folge. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und wenn es euch auch Spaß gemacht hat da draußen, dann könnt ihr uns gerne bewerten. Schaut mal, egal auf welcher Plattform ihr unterwegs seid, ich freue mich natürlich gerne über 4 oder 5 Sterne. Wenn es weniger ist, könnt ihr natürlich auch bewerten. Müsst ihr nicht, dann könnt ihr mir aber eine Nachricht schreiben. In den Shownotes stehen die Kontaktdaten, sowohl von mir, aber natürlich auch alle Daten, die ihr von Ronny braucht. Wir packen euch auch all die Tools und die Links, die wir hier besprochen haben, die angesprochen wurden, das packe ich euch auch nochmal in die Shownotes rein. Dann könnt ihr dort einfach mal reinklicken. Und würde ich sagen, dann habt viel Spaß, viel Erfolg beim Experimentieren mit künstlicher Intelligenz und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.